Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Wir sind wieder zurück, wir sind zu dritt. Links von mir hockt der Robin Cambo nach längerer Zeit mal wieder. Schön bist du, Robin.
Hallo miteinander.
Motiviert.
Und vis-à-vis von mir hockt der geschätzte und scharfe Till Keller. Herzlich willkommen, Till.
Jetzt muss man natürlich schon sagen, dass die Kamera auf mich gerichtet ist, sonst hättest du das nicht mehr sagen.
Ja, Kontext ist Kontext, aber es spielt keine Rolle.
Ciao zusammen.
Schön, sind ihr zurück. Wie geht's euch? Was läuft?
Alles tipptopp, fit und munter, gutes Wochenende gehabt und freue mich jetzt auf die Folge.
Sehr gut. Till, auch alles frisch und munter?
Hey, bei mir auch tipptopp. Montag ist Montag, aber alles gut und zuerst noch vielleicht, wie geht's dir?
Hey, mir geht's auch gut. Ich bin heiß drauf, dass der Ball jetzt so krass rollt, dass am Wochenende so viel gelaufen ist, dass wir vier Tabellenführer haben und dann auch so ultra tight und jetzt unter der Woche noch Göpp ist mit ein paar interessanten Partien und dementsprechend ja, kann ich kaum erwarten, dass wir da unsere Folge loslegen, ja?
Ich glaube, du hast mir jetzt unabgesprochen auch eine perfekte Vorlage für ein Thema, das ich am Anfang schnell aufbringen wollte. Du hast gesagt, der Ball rollt und ich kann da schnell noch ein Thema reinbringen, das mich persönlich sehr gefreut hat, dass wir beim letzten Mal ja über die Rückennummern geredet haben, mal ein bisschen anderes Thema und genau das ausgelöst haben, wo wir ja immer sagen, also wenn ihr irgendwelche Inputs habt oder Kritik oder was auch immer, schreibt uns und das haben tatsächlich ein, zwei Leute gemacht als Reaktion auf das Rückennummern-Thema. Und haben noch andere Themen aufgebracht. Und eins davon dreht sich eben um den Ball. Und ich hatte das vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das ein Thema ist. Und habe gedacht, ich will das hier schnell mit euch mal anschauen. Vielleicht mit speziellem Blick auf dich, Robin, wo noch vor kurzem auch noch Profi gewesen bist. Nämlich es geht um den Matchball, den die Super League und Challenge League haben. Der ist kritisiert worden und wir haben es ja ganz kurz schon angeschaut. Das kommt für dich nicht ganz überraschend.
Wo ist der kritisiert worden?
Also eben, mir ist das zugetragen worden, dass das ein Thema wäre, wo vielleicht gewisse Leute nicht auf dem Schirm haben, aber doch ein paar Leute beschäftigt. Mehr, wie ich zumindest gedacht habe.
Ich glaube, in der Szene ist schon ein bisschen bekannt, dass der Ball nicht optimal ist. Kann ich auch selber von mir aus reden. Es ist schon so, dass ich auch mitbekomme, dass Liga intern, zumindest in der Challenge League, gewisse Sachen stattgefunden haben, wo Feedback betrifft. Und ja, ich glaube, die Liga sollte mittlerweile auch informiert worden sein, dass der Ball nicht für alle gut ist. Und ja, ich kann halt ein bisschen noch im Detail sagen, dass das ist komplett verschieden. Manchmal hast du das Gefühl, du haust schon ein Ei an. Fliegt auch teilweise komisch. Ich traue mir zu sagen, dass ich relativ technisch nicht so schlecht bin. Und gerade für mich ist es ab und zu schwierig gewesen, gerade bei Diagonalbällen oder auch bei Schüssen, je nachdem. Kunstrasen ist auch nochmal ein Thema. Ist der nass? Ist der trocken? Der Ball reagiert komplett verschieden auf die Faktoren. Und von dem her muss sich die Liga jetzt auf die neue Saison dann sicher auch mit dem auseinandersetzen, einen neuen Ball zu machen.
Aber also ist das dann ein Thema, wo es irgendwie darum geht, dass das Produkt an sich, dass es nie gleich ist? Oder von was reden wir denn da? Also es ist mega schwierig von außen zu beobachten. Ich finde ihn jetzt optisch nicht mega schön, aber du sagst ja jetzt, du weißt nie, was dich erwartet hat. Also sind die Bälle unterschiedlich? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, als ich auch in der Super League gespielt habe, also am Anfang hast du noch liga-intern verschiedene Bälle gehabt, je nach Mannschaft. Dann haben sie irgendwann einmal einen einheitlichen Liga-Ball gemacht. Und die Bälle sind von Makro. Und der letzte Makro, den sie hatten, vielleicht haben sie dann noch ein bisschen im Kopf, der rot-weiße, da muss ich sagen, der war relativ gut gewesen. Aber jetzt, wo sie da das weiße Ei da reingebracht haben, das ist nicht gut. Da muss man wirklich etwas machen.
Siehst du noch, was die Fragen alles anstoßen da? Also ich habe es nicht gewusst. Ich habe das Gefühl gehabt, okay. Also ich habe eigentlich auch gar nicht wirklich daran gedacht. Aber es ist schon noch spannend, dass das so ein Thema ist. Scheinbar auch Liga, wie zumindest unter den Spielern. Und ja, dass es besprochen wird.
Ja, das finde ich eben auch gerade noch spannend, wenn ich noch wahrscheinlich nachhaken will. Also erstens eben, für Matchball hätte ich mir jetzt nie gross geachtet. Ich habe den immer so als gegeben gesehen, dass der halt einfach geht. Ich kann mich nur da an die Diskussion mit dem Jabulani erinnern, irgendwie 2010, wo komisch geflogen ist. Seitdem habe ich, glaube ich, nie mehr etwas über den Matchball gehört. Aber vielleicht schnell, eben, du hast uns vorher noch erzählt, dass sich sogar eine Spielergewerkschaft jetzt damit befasst hat. Vielleicht, also ist es wirklich auch, weil es mich Wunder nimmt, wie passiert das? Gibt es da irgendwie regelmäßige Meetings, wo man Punkte bespricht? Also wahrscheinlich die Gewerkschaft mit allen Profi-Clubs, oder wie kommt so ein Thema auf den Tisch?
Die Gewerkschaft, die hat einmal pro Saison immer eine Sitzung in dem Sinn mit der Mannschaft, wo auch andere Sachen angeboten werden, das ist eine coole Sache. Und eben, da kann man dann auch Sachen einbringen oder ansprechen, wo eben vielleicht nicht optimal sind, was die Liga betrifft. Es ist dann einfach so, dass wenn einzelne Spieler sich beklagen, dass das dann nicht bis zu der Liga kommt und wir müssen schon, ich sage jetzt mal, eine grössere Masse das ansprechen. Und dann wird das dann sicher auch intern angeschaut bei der SFL, das ist klar. Aber es ist sicher gut, dass man als Mannschaft oder eben auch als Spieler dann Feedback geben kann zu dem Ball, und so kommt dann das auch ins Rollen.
Da müssen wir, glaube ich, noch mal schnell aufräumen. Es ist nicht die Gewerkschaft der Clubs, oder Robin, sondern es ist die Gewerkschaft eigentlich von den Spielern.
Einzel, richtig.
Genau, wo es auch darum geht, zum Teil Spieler, die vielleicht auch keinen Vertrag haben und irgendwie da unterstützt werden. Oder bei schwierigen vertraglichen Situationen, wo eine Gewerkschaft, wie eine herkömmliche Gewerkschaft das auch macht, eigentlich zum Schutz und für sich für die Spieler einsetzt, oder, wo das macht.
Korrekt, das ist richtig.
Wie sagt man das schon wieder? Du hast mal Bustabier
gefahren. SAFP, oder?
Richtig. So. Richtig. Till ist sehr gut informiert. Ne?
Jo, jetzt, wo du das erzählt hast, habe ich natürlich kurz eingelesen.
Nein, die bieten sicher mehrere Sachen an, wie angesprochen. Und wenn es um Sachen wie einen Ball geht, dann hören die sicher auch an. Ja.
Also wir wissen jetzt, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt sicher vermehrt auf den Ball schauen. Vielleicht als letztes Thema dazu noch, auch wieder aus reinem Interesse, jetzt geht es um den Ball. Vielleicht noch ein, zwei andere Themen, wo man sich mit dieser Spielergewerkschaft auseinandersetzt, außer die der Walle gerade schon gesagt hat. Was tut man denn dort so platzieren? Weißt du gerade noch irgendetwas?
Ja, eben, wenn du vereinslos bist zum Beispiel, bietet die im Sommer so ein Sommercamp an, wo du dich kannst dann fit halten, wo auch Testspiele stattfinden, gegen Challenge League Vereine, teilweise vielleicht auch sogar Super League, und wenn einer dort ein bisschen raussticht, dann gibt das sicher auch wieder eine Möglichkeit, dass der noch einmal Fuß fassen kann. Das ist sicher so aus sportlicher Sicht interessant. Ja. Und dann gibt es auch noch ein paar andere Sachen, aber da können wir dann zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht auch wieder mal drauf eingehen. Ich glaube, wir würden weitermachen mit der Frauen-Nazi. Und zwar haben die am Freitag, am 21. daheim in Zürich gegen Island gespielt. Ich war persönlich vor Ort am Match. Mir würde jetzt aber gleich noch schnell wundern, wie ihr so zwei, drei Sachen gesehen habt, damit ich dann vor Ort noch mal genauer darauf eingehen.
Ja, also, zum vielleicht mit etwas Positivem anfangen, was mir gefallen hat, ist, dass wir mit der Sidney Scherdenleib jemanden hatten, der jetzt wirklich das erste Mal in dieser Summe auf sich aufmerksam machen konnte. Ist fairerweise auch nicht so schwer gewesen, weil es sonst nicht viel offensiv vor allem zu sehen gegeben hat, aber sie hat mir doch sehr gut gefallen. Sie hat mir gedacht, dass man merkt, dass sie jetzt in den letzten paar Wochen immer sie wieder mal zum Einsatz gekommen ist bei Barcelona Mainz. Auch wenn es Teileinsätze sind, aber das hat mich gedacht, das positive Aspekt, das hat mich gefreut. Und sonst, ja, also es sind Themen, eben die Offensive, zum Kapitän bleiben, ich glaube, das ist ein Thema, das die Frauen-Nazi schon ein bisschen länger begleitet, quasi, Talkform ausstrahlen, ich glaube, das ist etwas, da haben wir jetzt vielleicht in diesem Match eher wieder einen kleinen Rückschritt gemacht, Gefühl zumindest.
Ich finde, kann mit dem anschließen mit der Sidney Scherdenleib, die sicher die auffälligste Spielerin war. Ich glaube, allgemein hat mir das gleich einigermaßen gutes Gefühl gegeben, weil ich halt schon an die EM gedacht habe. Ich meine, an der EM, zweites Spiel in Bern, wird die Schweiz genau auf die Gegnerinnen treffen. Und darum ist es natürlich spannend gewesen, zu sehen, was die drauf haben und wie man da mithalten kann. Und das hat man absolut gemacht. Und eben offensiv ist es ja auf beiden Seiten eher harmlos gewesen. Auf der Schweizer Seite lässt sich noch rausheben, eben neben der Sidney Scherdenleib im Sturm ist Iman Böne gewesen. Also zwei absolut sogenannte junge Wilde, ist ja dann im Interview nachher auch gefallen. Und dass die werden uns sicher noch sehr viel Freude machen. Und ja, der letzte Bass hat damals noch gefehlt vorne. Aber grundsätzlich ist das ja, jetzt irgendwie auch ein akzeptabler Auftakt gewesen. Also ich habe das Gefühl, die liegen absolut in Reichweite. Mit der ganzen Euphorie nochmal viermal mehr Zuschauer. Also das Stadion in Bern wird hoffentlich ausverkauft sein. Mit dieser Euphorie und hoffentlich allen Spielerinnen in Form. Dann blicke ich da optimistisch auf den Sommer.
Ja, das klingt alles interessant und auch recht positiv, was ihr jetzt gesagt habt. Ich teile auch gewisse Sachen. Ich muss jetzt aber schon auch ein, zwei Sachen noch ansprechen, die mir aufgefallen sind in diesem Spiel. Also man kann vielleicht noch ergänzen, dass die Willi gespielt hat im Zentrum. Treuteler hat sich verletzt, ist auch abgereist. Das hat enorm gefehlt, meiner Meinung nach, weil sie ein sehr kreatives Element dort im Mittelfeld ist, wo auch eine gute Verbindungsspielerin ist, gerade in der Offensive, wenn du einen Schertenleib noch mal eine Reihe weiter vorne hast. Sie haben auch nominell mit einer Dreikette gespielt, Caligaris, Bühler und Stierli, wo mir grundsätzlich gefallen haben. Aber dort muss man auch noch ein bisschen mehr mit den Strukturen, muss man schon noch mal ein bisschen schaffen. Also gerade mit dem Spiel hinten raus sind oft verlorene Pässe zustande gekommen, wo nicht nötig gewesen wären, wenn man einfach ein bisschen auch gegnerische Linien fixiert hat und dann auch den Durchbruch zwischen den Linien versucht hat. Ich bin auch ein bisschen noch hier und her gerissen mit der Czernogorcevic auf der rechten Seite. Das ist für mich auch ein bisschen ich sehe sie einfach nicht dort. Ich weiss nicht, wie ihr das dann nachher noch werdet sehen, aber also gewisse Sachen, Strukturen im Offensivspiel, da muss man jetzt wirklich vorwärts und Gas geben, weil defensiv ist das ganz okay. Du spielst zu Null gegen Island, eben ein interessanter Gegner, dann auch im Hinblick auf DM. Aber die ganzen offensiven Abläufe, da habe ich jetzt nicht so viel gesehen, außer Schertenleib hat mal individuell etwas provoziert.
Ja, da würde ich mich vielleicht gerade anschließen, oder? Also das Lob, das wir vorhin ausgeteilt haben, oder das ich ausgeteilt habe, von meiner Seite aus, das ist sehr zutreffend, dass du das sagst. Es sind durchaus vor allem eben Einzelaktionen gesehen worden. Seit einem Schertenleib mal mit einer sehr, sehr guten Technik und als gute 1 gegen 1 Spielerin. Ja, da hat können für Aufmerksamkeit sorgen. Sonst, ich habe es auch relativ zerfahren gefunden. Ich finde es nicht ganz unwichtig, noch zu erwähnen, dass halt, ja, die ein oder andere Aspekt im Schweizerinnen Spiel gefehlt hat, wo sonst vielleicht noch ein Thema sind. Also Ramona Bachmann hat noch gefehlt, wo auch ein kreatives Element ist oder kann sein, zumindest in der Offensive. Ich finde jetzt auch der Lia Welti, hast du angemerkt, dass bei ihr der Rhythmus, den wir jetzt in den letzten paar Wochen immer wieder mal im Zusammenhang mit der Frauen-Nazi geredet haben, dass der ein bisschen fehlt und es zieht sich auch durch. Also auch in der Innenverteidigung ist mit der Julia Stierli ist eigentlich die Einzige, die regelmäßig zum Zug kommt in ihrem Verein. Also ich glaube, ja, es hätte können schlimmer kommen, das Resultat, wenn man jetzt irgendwie noch negativ also verloren hätte. Aber ja, ich finde auch, gerade offensiv müssen wir jetzt schon auch mal noch den nächsten Schritt machen. Und dann hoffen wir auch, dass vielleicht in Norwegen man, ja, mal noch etwas anderes probiert.
Das ist bei mir auch das Einzige, nebst der erwähnten Sachen, wo man schon länger ein bisschen Sorgen macht. Ihr habt das mal in einer Folge, wo wir zu zweit waren, noch ein bisschen länger diskutiert, die Personalsituation. Ich habe das Gefühl, so die Abreisen, die Verletzungen, jetzt auch wieder mit der Eichbogun, die jetzt abgereist ist, mit der Reutler, die abgereist ist, mit gewissen zentralen Spielern, gerade für das System, wo Pia Sundhage will spielen, wo im Verein nicht Stammspielerinnen sind. Ich habe das Gefühl, das macht mir im Moment fast am meisten Sorgen. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass man vielleicht im Spiel hinten raus, wo du erwähnt hast, Robin, vielleicht ein bisschen unsicher gesehen. Aber sonst, ja, ich glaube, es ist ein Spiel mit Testspielcharakter gesehen. Man hat jetzt zwar nicht mega viel ausprobiert, außer die junge Doppelspitze. Aber ich glaube, wenn man dort hoffentlich bis im Sommer den Turnaround schafft, dass es wirklich die Spielerinnen, die so wichtig sind im Club, auch absolut Stammspielerinnen sind und halt verletzungsfrei bleiben, ja, bleibe ich dabei, dass das jetzt für mich eigentlich okay gewesen ist. Und bin sehr gespannt auf morgen, am Dienstag, wo mit Norwegen sicher ein grösserer Härtetest wartet.
Robin, vielleicht gerade noch, eben weil du jetzt ja gerade so nahe das verfolgt hast, wenn du jetzt sagst, eben gerade offensiv, würdest du dir da noch ein bisschen mehr Effort wünschen? Jetzt vielleicht auch mit Hinblick auf ein Spiel gegen Norwegen oder auch in Zukunft, was wären denn vielleicht potenzielle Hebel, wo die Pia Sundhage oder die Mannschaft an sich noch könnte konkret dran schrauben?
Ja, wie angesprochen, dass du schon in der letzten Linie hinten raus mehr provozierst, mehr die Gegner fixierst, dass eben die Zwischenräume nachher die enorm wichtig sind in dem Spiel, wie sie spielen mit einer Dreierkette, dann frei werden. Ich glaube, das Spiel zwischen den Linien, das müssen sie schon auch nochmal mit dem Video sicher auch analysieren, dass sie dann in der zweiten Linie, in die dritte Linie dann reinkommen. Und dort, richtig. Und dass sie dann auch können gefährlicher werden in den Abschlüssen. Das ist sicher das Thema Nummer eins aus meiner Sicht.
Ich habe noch etwas Interessantes gelesen zu der Alisha Lehmann, die auch vorzeitig hat müssen Zägel streichen. Sie genießt scheinbar unter der Pia Sundhage auch noch ein relatives Ansehen, obwohl sie nicht Stammspielerin ist in der Nazi, als auch bei Juventus Turin nicht. Pia Sundhage sagt aber, dass Alisha Lehmann ja eine Spielerin kann sein, die aufgrund von ihrem Tempo auch noch einen Unterschied machen kann. Jetzt, ja, wäre das vielleicht auch eine Spielerin, die gerade in Bezug auf das noch könnte, ja, mithelfen könnte? Was denken da?
Ich habe persönlich das Gefühl, an Geschwindigkeit mangelt es jetzt nicht mega vorne. Ich glaube, da sind wir einigermaßen gut aufgestellt. Ich glaube, jetzt das Spiel hat gezeigt, dass das, was fehlt, vor allem der Abschluss ist und vielleicht so der letzte Pass. Ich glaube, die Qualitäten von einer Alisha Lehmann, die sind bekannt, aber ich habe einfach persönlich von mir das Gefühl, ich habe sie schon sehr lange nicht mehr über längere Zeit gesehen spielen. Darum, also ich glaube schon, dass das noch schwer wird.
Ja, das ist sicher ein Punkt. Auf sie jetzt will ich nicht zu fest darauf eingehen. Ich sage eher, vom System her frage ich mich, wo soll sie denn überhaupt eigentlich spielen? Wie sie mit ihren Stärken kann eingebunden werden? Das ist ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Auch im Hinblick auf DM, willst du nur dich auf ein System fixieren? Willst du flexibel sein anhand von Gegnern? Ich glaube eher, dass im taktischen Bereich muss man noch mal ein bisschen auch über Bücher und vielleicht eine gewisse Kreativität dann an den Tag legen.
Gut, ich denke, so viel mal zur Frauen-Nazi. Wir haben noch viele Themen vor uns und darum springen wir doch eine Rubrik weiter und kommen zur SFL, also zur Swiss Football League, und dort ist auch richtig, richtig viel gegangen. Ihr habt es vielleicht schon am Anfang gehört. Momentan haben wir gerade vier Tabellenführer, sogenannte. Und es ist noch interessant, ich habe euch da mal etwas Kleines vorbereitet. Drei von diesen vier Mannschaften haben genau 12 Siege, 6 Unentschieden und 7 Niederlagen. Also der FCB, Lugano und Luzern. Und zu diesen drei gesellt sich noch Servet, wo 11 Siege und 9 Unentschieden und 5 Niederlagen gegeben haben. Sehr interessante Ausgangslage. Ja, vielleicht mal vorweg, was macht das mit euch? Ich gebe euch dann nachher noch ein bisschen mehr Futter.
Also, wenn ich hier anfange, ich glaube, es löst eine riesige Spannung aus in mir. Auch eine Vorfreude. Ich habe mir jetzt am Wochenende gedacht, ich als eigentlich ursprünglich eher Verfechter von dem Modus von der Liga, vom Cut in der Liga, muss das, glaube ich, in dieser Saison revidieren, weil...
Also, das Beste, was dem System kann basieren, ja.
Absolut, also ich meine, die ersten 8 Teams, die können alle ohne Probleme noch in die Top 6 kommen und auch genauso gut rausfliegen, und die letzten 5 Matches gibt es nur Direktbegegnungen da oben, und das wird, also da wird jedes Wochenende, jeder Spieltag wird absolut entscheidend sein, gibt es keine Ausrutscher mehr, die man sich erlauben kann. Und das löst sicher Vorfreude aus, aber auch so ein bisschen halt Rotlosigkeit, weil gefühlt, ich wüsste jetzt wirklich nicht irgendwie, an was man es noch ausmachen kann, wer jetzt im Moment irgendwie im Driver-Seat ist, weil eben, es passiert jede Woche eigentlich genau das, was man nicht erwartet, übertrieben gesagt. Also jede Woche jedes Wochenende, jede Folge ändert sich das Ganze wieder ein bisschen.
Ja, das ist doch Musik in den Ohren von allen Wettanbietern, oder?
Ja, also die machen das ja definitiv plus mit der Super League. Das ist, glaube ich, klar.
Nein, aber also, eben, du hast jetzt schon auch gut auf den Punkt gebracht, aber es hat jetzt auch Situationen gegeben, wo gewisse hätten können davonziehen und die das einfach nicht gemacht haben. Das muss man auch mal klarstellen.
Absolut.
Und ja, logisch ist es für einen Zuschauer, für einen Fan wahnsinnig interessant, aber es ist auch irgendwo durch einen Schaden für gewisse Vereine, die da hätten können ein bisschen... Ja.
Ja, ich glaube, über den Qualitätsmangel vielleicht potenziell, über den wird sicher noch zu reden geben. Aber vielleicht bevor wir in die Match reingehen, ich habe mir mal die Mühe gemacht und mal ein bisschen geschaut, gegen wer denn unsere vier Tabellenführer bis jetzt Punkte abgegeben haben. Und ich kann euch sagen, sowohl der FCB als auch Lugano und Luzern und Servet haben alle mindestens, es gibt zur Erinnerung, 11 Mannschaften, die man spielt. Die Teams haben alle schon mindestens gegen 9 von diesen 11 Mannschaften Punkte abgegeben. Servet hat schon gegen jeden Punkt abgegeben in der Liga. Er hat zwar am wenigsten verloren, hat aber schon gegen alle Mannschaften Punkte liegen lassen und alle anderen haben auch mindestens gegen 9 von 11 Teams Punkte abgegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Das, seit ich Fußball schaue, das ist für mich das ist völlig abstrakt, oder? Also
absolut. Als Fan von einem von diesen 4 Teams, oder zumindest denen, die dort auch richtig sind gemäss ihren Ansprüchen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, Robin, da raufst du jedes Wochenende ein Tor, weil du verpasst gefühlt jedes zweite Wochenende eine Chance, zum da dabei sein. Vielleicht sogar auch als Team, wo nicht mit dem Meistertitel gerechnet hat, wo jetzt irgendwie so, dass die Chance wäre, mal da einen Titel zu holen, wo eine riesen Überraschung wäre, und dann verlierst du wieder unnötig gegen den Tabellenletzten. Also es ist
vor allem mit IBE, weißt du, IBE, der so einen schlechten Start hatte in der Saison. Die sind auf einmal jetzt wieder, weißt du, reden auch wieder ein Wörtchen mit.
5 Punkte Abstand, ist ja so. Nein, es ist crazy. Auch wenn ich jetzt hier schaue, Servet ist die einzige Mannschaft übrigens, die gegen Winti Punkte abgegeben hat. Iverdon hat aber Luzern Punkte abgeknöpft, zum Beispiel. Eben, es sind alle mega viel Unentschieden. Also die ersten 3 haben 7, Servet hat sogar 9 Unentschieden. Das ist Wahnsinn. Wirklich crazy, crazy, crazy. Aber ja. So viel zu dem, einfach ein kleines vor Augen führen, wie verrückt die Saison überhaupt ist.
Ja, also ich kann da noch vielleicht als Letztes sagen, ich meine, wenn wir da über Meistertitel philosophieren, vielleicht auch als kleine Teaser schon an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, mit wem könnte man besser über einen Meisterkampf reden, wie mit jemandem, der selber schon mehrmals Teil von so einem war?
Ja, vor nicht allzu langer Zeit sogar noch, ja.
Und das ist an dieser Stelle auch gerade der Teaser, dass wir in dieser Folge die nächste Gastfolge aufnehmen. Mit einem Gast, der im Meisterkampf dabei war.
Wo er auch schon Meister geworden ist.
Wo auch schon Meister geworden ist. Mehr an dieser Stelle noch nicht, aber...
Das heißt nicht mehr,
ja? Ich glaube nicht, oder? Nein, lassen wir es noch ein bisschen offen.
Ein bisschen zappeln lassen.
So voll heiß gemacht, obwohl ich weiss, wer es ist.
Hey, vielleicht gibt es ja auf Instagram den einen oder anderen Hinweis, bevor die Folge draussen ist, aber... Ja, an dieser Stelle, bis wir uns hier zur nächsten regulären Folge hören, wird auf Spotify und auf allen anderen Plattformen noch eine andere Folge rauskommen. Ja. Freue mich sehr drauf.
Richtig, richtig.
Und mit dem ist eigentlich zum Meisterkampf, zumindest vor der SFL, auch schon alles gesagt. Wir werden sicher bei den einzelnen Matchen noch ein bisschen drauf eingehen. Aber der erste Match vom Wochenende, FCZ gegen Yverdon. FCZ gewinnt wieder mal. Daheim mit 2-1 und kann sich aus meiner Sicht sicher beim Yannick Bracher bedanken, aus meiner Sicht auch beim Steven Zuber bedanken und beim Antonio Marquesano, dass er nur einmal getöpft hat.
Fürs Beiko.
Fürs Beiko. Fürs Blumen abholen.
Die gute Stimmung, ja.
Hat er beim Blue-Interview eigentlich eine FCZ-Schale angehabt? Habt ihr das auch gesehen?
Ja. Ja, in diesem speziellen Kontext finde ich, das ist in Ordnung. Ja, ja. Aber ja.
Wie haben Sie den Match gesehen?
Du, also eben, wie schon angesprochen, ich meine, Yverdon ist ja sicher auch mit dem Ziel gekommen, dass sie da Minimum einen Punkt mitnehmen können. Meiner Meinung nach wäre das auch fast aufgegangen, wenn sie da ein bisschen effizienter gewesen wären oder der Yannick Brecher ein bisschen schlechteren Tag gehabt hat. Ja, das hat dann halt auch ermöglicht, dass dann der Zuber durch eine super hervorragende Einzelleistung dort das Goal machen kann. Und auch nachher mit den Einwechslungen, die man muss ansprechen, beide, die von der Bank kommen. Der eine Transfer, der noch recht auch in der Vergangenheit ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat, macht jetzt seinen ersten Assist.
Immer noch.
Ja, nach wie vor, ja. Genau.
Also der dritte ist von Benjamin Mondi.
Weltmeister mit Frankreich. Und Marquello, der dann wunderschön reinschlänzt und für die Entscheidung sorgt.
Ja, also ich glaube, da sind jetzt gerade mehrere Themen dabei. Ich sehe, wo wir noch ganz kurz ein bisschen aufrollen müssen. Also, zum vielleicht gerade bei dieser Aktion vom Yannick Brecher Anfang in der dritten Minute, glaube ich, das ist wirklich ein unfassbarer Big Save gesehen mit den Fies. Also, da streckt er sich richtig. Dort aber stellvertretend für den ganzen Match vom FCZ, würde ich jetzt sagen, der Sieg geht für mich in Ordnung. Mit ein bisschen mehr Effizienz und Cleverness wäre Yverdon absolut in der Lage gewesen, da etwas heimzunehmen. Finde aber auch, dass der FCZ, ja, dass es in Ordnung geht, dass die drei Punkte in Zürich bleiben sind. Steven Zuber, die Aktion, was Goal schießt, das ist ein Bilderbuchbeispiel für, ja, er hat ja zwar links gespielt, ist aber viel in die Mitte gezogen, und wenn man jetzt das Mittelfeld spielen schaut, ist eine Bilderbuchaktion, oder, fürs Torenlaufen. Er löst die Aktion selber aus, läuft dann durch, ist fantastisch zum Schauen, wenn ein Spieler durchzieht, weil er sieht, er könnte sich etwas ergeben. Das hat mir schon sehr gut gefallen, allgemein wieder Steven Zuber in den letzten paar Wochen, finde ich. Er ist einer von ein paar beim FCZ, den ich jetzt verbessert sehe, ehrlich gesagt.
Er hat fairerweise, ich habe die Aktion auch stark gefunden, und das zeichnet ihn sicher aus, dass er die Opportunität schon so früh sieht. Ich meine, im Moment, wo er den Ball rausspielt, schön in den Lauf, zieht er eigentlich gefühlt schon an. Hat er fairerweise auch ein bisschen Begleitschutz einfach bekommen vom Verteidiger, weil da könntest du auch vor dem Zuber am Ball sein, aber gleich, ich finde, das macht das sehr gut. Und Yannick Bracher, ja, ist auch Man of the Match, also zum Man of the Match gewählt worden. Ja, auch zu Recht wahrscheinlich. Ist mit gutem Beispiel vorangegangen in dieser Krise, und als Captain sein Team da sicher wahrscheinlich wahrscheinlich den Sieg festgehabt.
Ich glaube, der Monis wird die Szene vom Zuber noch einige Mal einspielen in dieser Rückrunde, weil das wirklich eine perfekte Kombination war.
Ja. Oder genau, du, Robin, du hast auch im Zentrum gespielt, du weißt, es ist, wenn die Mannschaft aufruckt, dann braucht es immer mindestens einen Zentrumspieler, der durchläuft, und das ist genau das Beispiel, das man zeigt als Trainer, wo man erwartet von Spielern zum Boxfüllen einfach.
Ja klar, erster Posten, du kennst das ja auch, erster Posten muss besetzt sein, Penaltypunkte, wo der Ball ankommt, dann kannst du noch Rückraum einen, zwei besetzen und natürlich auf dem zweiten Posten, und das ist natürlich ein perfektes Beispiel.
50% der Beflügel hat meistens ist immer der, der keinen Bock hat auf den zweiten. Aber nein, ist eine geile Aktion, hat mir sehr gut gefallen, macht ihn auch dann trocken und mit Überzeugung. Vielleicht noch ein paar Worte zu diesen zwei Joker, die da reingekommen sind. Magello haben wir jetzt auch schon zwei, dreimal darüber geschwätzt gehabt, bei dem ist jetzt mal ein, was das Goalschießen angeht, der Knoten platzt. Benjamin Mondi, ja, liefert der Rassist, so wie man ihn kennt noch aus Tagen, wo er noch geshootet hat, mit der Speedflanke eigentlich flach. Wie habt ihr die Situation oder die zwei Spieler gesehen?
Mir hat, wie du es gesagt hast, ich glaube, einmal sicher im Klassiker, FCB Zürich, hat Marquello das erste Mal auf sich aufmerksam gemacht mit seinem Speed. Und das ist sicher für ihn gut, dass er jetzt auch mal auf die Torschützerliste kommt. Bei Mondi, vielleicht auch hier noch schnell, eben, ich glaube, es hat jetzt an diesem Wochenende auch wieder sehr viele Schlagzeilen gegeben, was rund um den Match gelaufen ist. Ich persönlich nicht, dass ich da nicht drüber reden will, aber ich glaube, wir haben letzte Woche viel drüber geredet. Und ich meine, jetzt hat er gespielt, er ist reingekommen. Und ich glaube, dementsprechend kann man über das Sportliche reden, in dem Sinn, dass ich die Flanke zuerst nicht so gut gefunden habe. Also sie hat recht geholpert.
Aber, du hast aber, glaube ich, den Ballast gesehen im Fall.
Ja, es war auch noch das Nazi-Spiel am Freitag. Ja.
Oder seine Beweglichkeit.
Ja, der Monis hat ja gesagt, er ist total nicht fit.
Das war ein Risiko gewesen, ja.
Rein oberflächlich habe ich das aber auch schon bei der Vorstellung gedacht, dass er irgendwie nicht so ganz weit ausgesehen hat.
Der muss noch ein paar Läufe machen, das kann ich euch sagen.
Die Vorstellung ist nicht nur das Viertel im Physiorum unglücklich gewesen.
Ja, es war auch nicht die perfekte Perspektive gewesen, das stimmt. Aber einmal, ja, zwei Joker, Assist und Goal. Monis wird hier sicher zufrieden sein mit dem, aber wird sicher auch Punkte haben, das hat der Yannick Brecher auch gesagt, wo man gegen Yverdon nicht weit weg war von einem weiteren Punktverlust.
Ich bin ein bisschen überrascht. Also spielerisch finde ich, der FCZ auch in der vergangenen Woche hat immer Sachen gehabt, wo man kann sagen, man kann darauf aufbauen. Das ist etwas, was der Ricardo Moniz auch sehr fest dran gehabt hat. Und das hat man jetzt an dem Spiel wieder gesehen, was ich finde, was aber auch auffällig ist, dass sie hinten schon auch anfällig sind und wackelig und vor allem auch sehr günstig den Gegner zu Chancen holen, oder Robin? Das ist ja das, was du schon ein bisschen angesprochen hast mit Yverdon, wo da ein bisschen mit mehr Effizienz eigentlich zu einem Punkt kann kommen. Woran liegt das vielleicht?
Ja, es sind jetzt auch neue dazugekommen, das muss man schon sehen, die müssen sich auch einspielen. Obwohl eben auch in den letzten paar Folgen, wo wir mal auch angesprochen haben, dass der ein oder andere Transfer sehr interessant ist in der letzten Kette beim FCZ. Aber die brauchen auch jetzt eine Angewöhnungszeit, müssen sich perfekt kennenlernen, und dass da Lücken entstehen, ist vielleicht irgendwo durch auch normal. Auf der anderen Seite, ja, es ist wahnsinnig schade für Yverdon, weil die hätten nach meiner Meinung sogar den Match noch drehen können. wenn alles für Iverdon gelaufen wäre. Wenn du die Chancen wirklich anschaust, die sie gehabt haben.
Ja, es sind gute Chancen.
Weißt du, wie ihr das seht?
Es sind nicht so halbe Chancen oder so gewesen. Das sind effektiv ein paar 90-100% dabei. Ja?
Ich finde es manchmal noch beeindruckend, du hast es jetzt gesagt, mit den Neuzugängen. Ich finde es bei Zürich einfach noch beeindruckend. Ich glaube, die sind einfach, also ich weiß nicht, müsst ihr sagen, ob ich das falsch sehe, aber ich habe das Gefühl, die sind einfach auch in einer Situation, wo sie vielleicht alle noch nicht kennen als Spieler, weil der Moniz aus meiner Sicht so eine, so verschiedene Erwartungen hat an eine Position auf dem Feld. Also ich meine, der Balle auf dem Papier Rechtsverteidiger, aber wer mit dem macht der Zuber den Doppelpass vor dem 1-0, es ist er, also er ist ganz vorne anzutreffen.
Er hat dann noch eine Chance gehabt.
Also in einer vermeintlichen Viererkette, also die müssen ja gefühlt so unterschiedlich einsetzbar sein. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob mir das jetzt einfach auffällt, weil der Moniz als Person halt einer ist, wo man vielleicht noch genauer anschaut, wenn er mit seinem Notizblöckli an der Linie steht, fragt man sich halt damals, was schreibt er jetzt dort auf? Schaut vielleicht ein bisschen genauer an, auch als ausgewiesener Nicht-Taktik-Fuchs wie ich, aber ja, ich weiß auch nicht, ob das...
Also... Jetzt gerade bei dem Beispiel Balle und League, das sind Beispiel zwei genau. So Beispiele, da muss man ein bisschen differenzieren. Ich bin schon einverstanden, das Profil, das der Ricardo Moniz für seine Spiele hat, ist vielleicht ein bisschen anders als beim herkömmlichen Trainer, aber ich meine, jetzt rede ich gerade von zwei Spielern, die grundsätzlich ja, vielleicht ausgebildete Flügel sind, aber es ist im modernen Fußball schon auch so, dass ausgebildete Flügel gerne mal umfunktioniert werden in der Dreierkette, weil sie sowohl den Speed haben, als auch nach vorne den Druck können generieren, um eine Überzahl zu schaffen. Und eben jetzt gerade im Beispiel von diesen zwei. Oder ich mache es jetzt grundsätzlich. Es gibt viele Flügel, die vielleicht in der Torgefahr, im letzten Pass, im Annahmen von Ball, ja, nicht ganz so effizient sind in Bezug auf Chancen rauszuspielen. Und das sind oft die vielleicht dann tendenziell auch mal eine Kette hinterher genommen werden, weil sie vom Profil her das absolut können ausfüllen. Darum würde ich jetzt da nicht ganz zustimmen, in Bezug auf die zwei Spieler. Grundsätzlich aber, ja, gibt er recht, man praktiziert das ein bisschen anders. Und gleichzeitig, also ich finde Balle finde ich eine absolut sinnvolle Umfunktionierung. Und im League hat es ja schon vorne funktioniert. Also ich glaube, unter Ricardo Moniz willst du ihn auch weiterhin so antreffen.
Ja, ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Es kommt einfach nur dazu, dass du dann ein bisschen gegnerabhängig, je nachdem, nominell aufstellst im Spiel, dann mit Ball Anpassungen machst, mit dem Spielerprofil, das du zur Verfügung hast. Aber alles andere, was der MB sagt, muss ich dir recht geben. Das ist so im modernen Fußball.
FCB zum Beispiel, was sie gegen FCB daheim gespielt haben, haben alle die Augen gerunzelt, mit der Stirn gerunzelt, weil eben der Ball hinten auftaucht ist, League auch. Aber ich meine, wenn wir jetzt Anfang Saison anschauen, hat der FCZ gerade im Speed, in der Defensive sehr viel Probleme gehabt. Und gerade in dem Spiel zum Beispiel haben sie es defensiv, finde ich, sehr gut gemacht, weil eben auch mehr Profil in Bezug aufs Verteidigen dazukommt.
Und in der Offensive beschäftigst du dich ja dann auch wieder den Gegner mehr, oder? Der muss dann mehr nach hinten arbeiten. Und
Scheiße zum Verteidigen.
Richtig. Ich würde sagen, wir schließen den Match ab und gehen zum nächsten Spiel. Bisschen ein Problemkind haben wir hier.
So habe ich mich geärgert,
ist gut.
Ich sag's dir.
Also Lausanne GC spreche ich hier an. Am Schluss 2-2. Also wirklich am Schluss wieder. Ich glaube, es ist schon das fünfte Mal jetzt.
Wenn's mir recht 11. Mal, was sie eine Führung aus der Hand geben.
11. Mal eine Führung, ja.
Ja, also das Spiel hat verschiedene Geschichten geschrieben. Da ist zum einen sicher der verweigerte Einsatz vom Ledica, Gallo Ledica, Goalie von Lausanne Sport, wo nicht Einsatz verweigert hat, weil sich in seinem Vertrag eine Klausel befindet, dass er bei einer gewissen Einsatzzeit sich seinen Vertrag verlängert. Da hat der Castella gespielt, hat jetzt aber nicht irgendwie einen grossen Einfluss aufs Spiel gehabt. Lausanne ist geil gestartet, kann man sagen, oder?
Ist geil gestartet, vielleicht noch schnell zu dem etwas. Das sind auch so Storys, wo ich einfach gerne mal so Müsli würde spielen, wie so etwas abläuft. Ich meine, letzte Woche hat er im Jockeli eine sehr gute Leistung gezeigt, hat direkt vor uns, hat das Interview auch nach dem Match relativ happy gewirkt und dann irgendwie eine Woche später hörst, also der Einsatz verweigert. Weißt du, was ist in dieser Woche passiert? Was sind das für Gespräche gewesen? Ich finde es einfach ein bisschen komisch, vor allem in einer Saison, wo es Lausanne läuft, wo man auch irgendwie spürt, dass die Stimmung gut zu sein scheint und er seinen Beitrag gegeben hat. Aber ja, wir werden es nicht herausfinden, aber ich finde das einfach, finde ich schade für so ein Team wie Lausanne.
Das sind manchmal politische Themen, Vertragsoptionen, wo dann halt du als Spieler dann auch musst für dich herausfinden, was ist für deine Zukunft am besten. Und wenn er das Gefühl hat, dass das der bessere Weg ist, dass er sich da jetzt einmal rausnimmt, sage ich mal. Ich weiss jetzt nicht, wie der Verlauf weiterhin ist.
Ich meine, das zeigt ja dann im nächsten Verein auch irgendwie so, das spricht jetzt nicht gerade für dich. Aber ja.
Klar, vielleicht ist der nächste Verein aber auch schon bereit und interessiert daran, dass sie ihn möglichst günstig können oder günstiger können holen. Das sind alles Sachen, die hinter der Kulisse wahnsinnig schwierig ist, zum herausfinden.
Ja. Aber ja, einer, um aufs Spiel zurückzukommen, einer, wo wir im Winter auch einen Transfer erwartet haben, aber wo zum Glück für uns als Super League-Fans geblieben ist, macht oder bringt Lausanne den gewünschten Start oder gewünschten Traumstart, sagen wir. Und ja, dem Spieler könnte ich ewig zuschauen. Alvin Sanchez macht wahrscheinlich für seine Verhältnisse sogar einfach seinen einfachsten Goal, aber gleich schaut er den Goalie gut aus am Schluss.
Ja.
Mein Captain in dieser Fantasy-Runde, by the way. Also, hat ruhig noch eins mehr können machen. Aber er ist geil, geiler Spieler.
Absolut, wirklich cooler Spieler. Auch, du siehst, da ist auch jemand am Start, der jetzt wirklich richtig Selbstvertrauen hat. Gleichzeitig finde ich, muss man ja, bei dieser Situation nicht zwingend mit ihm schimpfen, aber er verliert nachher den Ball, wo der Bass scheiße ist. Also, würde ich jetzt nicht ihm als Schuld zuschreiben, aber GC kommt einmal mehr, und das fasziniert mich aktuell schon auch sehr, GC kommt einmal mehr zurück und geht dann ja, durch zwei Treffer von Boyan auch in die Führung. Die Führung, die ich jetzt gefunden habe, die ist nicht unbedingt unverdient. Und das, obwohl Lausanne auch eigentlich eine von diesen Mannschaften ist, die ja, sehr heimstark ist. Hat dich das überrascht, Robin? Oder wie hast du den Match und Lausanne respektive auch GC in dieser Phase des Spiels gesehen?
Nein, also ich finde es absolut verdient, dass GC dort in Führung gegangen ist. Wobei Lausanne auch einen guten Match gezeigt hat. Für mich ist es einfach, ich verstand es nicht. Bist auswärts in Lausanne und dann passiert das wieder in der letzten Minute, Sekunde. Also ist wirklich schwierig momentan mit GC, weil sie bräuchten die Punkte ja unbedingt. Und sie haben jetzt schon mehrmals, also eben, ich glaube, das ist jetzt 5. oder 6. Mal in Folge, Wo sie das nicht über die Zeit bringen, und es ist einfach wahnsinnig schade. Aber ja, am Schluss muss ich sagen, der Punkt ist verdient für GC. Und vielleicht Lausanne ein bisschen zu wenig, weil ja, sie sind nach wie vor da von gewissen Leuten als Meisterkandidat auch schon ein bisschen gehandelt worden. Aber GC muss es heimbringen, ganz klar.
Also ich stehe mir unglaublich dran. Also ich gebe dir recht, am Ende des Tages ist es ja nicht das erste, zweite oder dritte Mal gewesen, wo das GC passiert, aber Scheiße, haben die auch Pech, gell? Also, das 2-2, wie das entsteht, der Ball wird 9 von 10 Mal wird der Ball anders abgelenkt und irgendwie spickt ins Aus oder ganz neu miteinander an und der landet genau vor den Füßen von Oviedo. Gleichzeitig muss ich auch sagen, da habe ich mich grausam aufgeregt. Für mich muss das Thema muss eigentlich gegessen, es ist für mich Penalty fahne. Im Stand von 2-1 für GC gibt es eine Kontersituation, wo der Stürmer, ich glaube der Belgier, jetzt weiß ich den Namen gerade nicht, aber
Mora
hat seinen Gegenspieler nebendran und ja, sieht, dass der nicht aufpasst, überholt ihn und in dem Moment sieht er in der Verteidiger, scheiße, ich habe die schlechtere Position und stellt für mich ganz klar das Bein. Und ich kann es nicht verstehen, wie man dort als Video-Assistent, wie kann man dort nicht eingreifen?
Hast du Begründung im Nachhinein?
Ja, das ist kam. Das ist, sie sagen,
Begründung ist, dass im Vorfeld von der Aktion ein Foul stattgefunden hat und quasi als Kompensierung nachher der Penalty nicht
gegeben worden ist. Alles falsch dran. Alles falsch. Also, erstens mal gibt es keine Kompensation. Das gibt es nicht, erstens. Und zweitens ist es kein Foul. Und das ist für mich schon noch, das ist für mich spielentscheidende Szene. Das ist der Deckel drauf, wenn dort das 3-1 fällt. Verstand es nicht.
Zum Glück bist du in einem Podcast und nicht Trainer, sonst wärst du gesperrt nächste Woche.
Ja, nein, aber weißt du, wenn du GC bist, hast du viel investiert, hast du über weite Strecke auch einen guten Match gemacht in einem extrem schwierigen Auswärtsspiel. Und dann kommt so eine Situation und es wird nicht einmal gecheckt. Da hänge ich mir am Kopf. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Das ist für mich unverständlich und das ist ein eklatanter Fehler in meiner Ansicht nach.
Fairerweise vielleicht ist Kompensation auch nicht das richtige Wort, wenn sie das so verwendet haben. Aber das gibt es ja in dem Sinn schon. Also wenn das vorher ein klares Foul im Aufbau gewesen wäre, dann hat es ja keine Penalty geben.
Ja.
Aber das ist die Frage, ob das ein klares Foul ist, und da bin ich bei dir, dass es das nicht ist, weil das im Strafraum, das ist für mich auch Foul. Wir wissen ja nicht, was sie gecheckt haben, aber es passt einfach zu GC. Also irgendwie gefühlt, die Teams, die sie hier haben, die legen ihnen mega oft den Teppich aus. Jetzt gerade Lausanne auch, die zwei wahrscheinlich besten Spieler die Saison, mit dem Dussen, der beim 2-1 patzt, und dem Sanchez, der zumindest einen Anteil hat beim 1-1. Du bist 2-1 in Führung, die Stürmer, der Knoten ist platzt, der Boyang töpft gerade zweimal. Und ja, dann gibt es so eine, ja, Ping-Pong ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dann gibt es gefühlt ein paar Minuten nach so einer Penalty-Szene bekommst du 2-2. Und ja, langsam bin ich definitiv auch bei dem Punkt, dass sie sich hier nicht mehr können, also was sie wahrscheinlich auch nicht machen, aber jedes Wochenende auf die Schulter klopfen, dass sie jetzt auswärts in Lausanne einen Punkt geholt haben. Weil vor dem Match oder vor ein paar Wochen hatten sie den Punkt genommen, Lausanne als sehr heimstarke Mannschaft. Aber Woche für Woche die Punkte hinten raus so abgeben.
Aber ja. Till, weißt du, gerade beim 2-2 bist du schon bei dir und so wegen Penalty und alles, aber du führst 2-1, dann musst du das einfach konsequent wegverteidigen. Bis in die letzte Sekunde, das ist einfach ein Floskel, aber es ist einfach so.
Das
wenn du die Möglichkeit hast, und sie haben die Möglichkeit gehabt, Ping-Pong hier oder her. Das war, glaube ich, der Seko, der dort noch ein bisschen unglücklich aussieht. Das musst du einfach wegverteidigen, fertig. Und dann fährst du heim und hast 3 Punkte mehr. Punkt.
Absolut.
Also ich glaube, es ist also ein klassisches Beispiel von Abstiegskampf-Funk, wenn man dem so will sagen. Dass alles ein bisschen zusammenkommt, wenn man im Abstiegskampf ist, gleichzeitig, ja, GC zeigt auch Unvermögen. Ich bin aber schon der Meinung, GC ist für mich kein klassischer Abstiegskandidat oder spielt gerade aktuell nicht zwingend so. Gerade hinten raus, ja, gibt es Sachen, die selbstverschuldet sind, Pech, whatever, aber ich jetzt als Mannschaft, die in der Super League Punkte braucht, fahre nicht gerne zu GC, gerade aktuell. Ich finde, für das spielen sie in dem Match trotzdem gut genug mit, als dass es jetzt irgendwie einfach ein easy win war. Also ich könnte mich nächste Woche gerne darüber bleiben, aber wenn es mal richtig ist, spielt IB am nächsten Wochenende gegen GC. Da bin ich mir fast sicher, dass IB nicht mit 3 Punkten heimgeht. Aber, hey, vielleicht
erzähl ich schon, ich bleibe dabei. GC aber Lugano Meister.
Ja gut, also viel endgültiger als das kann man es nicht sagen, und dementsprechend ist der Match auch zu, und wir gehen einen Schritt weiter, und zwar zum FC St. Gallen, wo daheim gegen den FCB zu einem Punkt kommt, wo ich ehrlich gesagt, Gott, ich sage es vorweg, muss sagen, ich glaube, sie wissen selber nicht, wie sie den Punkt noch geholt haben, aber ja, 2-2 geht der Match aus, und es war ein cooler Match gewesen, zum Schauen, das kann man sicher auch sagen.
Bist du?
Ich weiß nicht, du da bist im Stadion gewesen, oder?
Ja.
Der Till, das kann man ja nicht sehen, also eher nicht. Der Till lenkt sich schon an den Kopf und schnauft dreimal tief. Ja, Till, nimm uns doch einmal ein bisschen mit. Also, man sieht, das Resultat, da bist du nicht ganz happy damit. Wieso denn?
Also, zuerst mal muss man noch sagen, dass man St. Gallen auswärts als Fan geht, als Fan vom Auswärtsteam, dann ist es bitterer nach so einem Match, man muss sich die Highlights eben nochmal anschauen, weil man eigentlich fast nichts sieht, teilweise, vom Spiel. Und nach so einem Spiel hätte ich sehr gerne darauf verzichtet, die Highlights nochmal anschauen. Weil, ja, also ich bin halt bei den letzten zwei Situationen, wo ich glaube, wirklich zum ersten Mal oder eins von den ersten Mal in dieser Saison muss sagen, also dümmer geht's fast nicht. Also ich meine, das 2-1 ist geschenkt, man fängt dann nachher schon einmal von vorne an, aber das 2-1 ist geschenkt mit dem Hitz, wo der Ball kann fangen, und dem Dominik Schmid nebendran, der im Weg steht, obwohl dort immer jemand steht beim Eckball, also wahrscheinlich dem Dominik Schmid kann man nicht grossen Vorwurf machen. Und dann, Gott sei Dank, ist das in den Highlights nicht drin gewesen, aber die den Match gesehen haben, die wissen, was wie der Eckball zum 2-2 entstanden ist. Und das ist unverständlich für mich. Also, ihr dürft es gerne erklären, nochmal für die, die nicht
gesehen haben. Also, in dieser Zeit hättest du theoretisch noch ein Bier können holen am Stand. Also, der Barisic hat dort, weiss nicht wie lange Zeit, um den Ball zumindest noch in Einwurf rauszuhauen oder wo auch immer. Ein Rückpass zum Hitz. Und klärt ihn dann in den Eckball raus.
Klärt. Er verstolpert. Ja. Er verstolpert ihn klassisch. Also, viel klassischer kannst du das Ding nicht verstolpern. Wenn du dann nachher schaust, und der Thomas Schmidt hat es im Interview dann auch gesagt, er ärgert sich über den ersten, weil der da noch beteiligt ist, aber vielmehr ärgert er sich noch über den zweiten, genau wegen dem Erklärten. Ja, also zum dort vielleicht noch ein bisschen in den Match reingehen. Wir haben das jetzt alle schon ein bisschen angetönt, dass der FCB da ja, Punkte ganz klar liegen lässt. Ich muss aber schon auch ehrlich sagen, mir sind auch ein paar Sachen beim FCB aufgefallen, die mir ein bisschen stutzig machen. Und dort gehört der Barisic gehört für mich dazu, allgemein. Ich finde, die Innenverteidigung vom FCB macht mir nicht den solidesten Eindruck. Es gibt mir persönlich meinen Geschmack. Es gibt mir zu viel Goal, zu günstig, für das der FCB qualitativ auch in diesem Match wieder, rein was die spielerische Note angeht, sicher die bessere Mannschaft war. Gehen mir die Match zu eng aus. Und ja, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Auch im Aufbau. Hast du gezählt, wie viel Pässe der Barisic von hinten raus spielt? Ich spiele alles über die AGD. Es hat so eine Situation gegeben, wo der Marvin Hitz den Ball hat und er ist schon auf der Seite vom AGD. Und es sind mindestens zwei St. Gallen Jungs sind dort schon im Ecke. Barisic steht auf der anderen Seite, er spielt den nicht an. Für mich ist das bezeichnet irgendwie für die ganze Abwehrgeschichte, das passt mir irgendwie nicht ganz für das, dass der FCB offensiv, und das haben wir auch gesehen, so viel Qualität hat.
Ich würde aber gleich, also ich teile deine Meinung, dass die Verteidigung dort durchaus immer wieder mal ein bisschen wackeln hat. Aber irgendwie, wenn ich würde jetzt trotzdem vorne ansetzen, und das sieht man in der vergangenen Woche, hat man das immer wieder gesehen, dass sie einfach den Deckel nicht drauf machen. Jetzt haben sie immerhin mal wieder einen 2-Goal-Abstand anbekommen. Das ist auch schon eine Zeit lang nicht mehr passiert. Die Zwischenphase, wo sie da mal 5-1 und 6-1 alles weggeputzt haben, oder 2-3 Spiele zumindest, die ist jetzt gefühlt auch schon eine Zeit her. Und ja, nebst den beiden Goal gibt es noch 2-3 Chancen, wenn du es super fertig spielst. Also bis in die allerletzte Aktion. Wenn du es super fertig spielst, dann gewinnst du auswärts. Und St. Gallen auswärts ist ein mega schweres Pflaster. Wenn du da auswärts sein könntest mitnehmen, das wäre so wertvoll. Und dann natürlich, dass du das noch so dumm abgibst hinten, das ist natürlich schon auch das, was man mitnimmt dann nach so einem Match. Aber es darf gar nicht so weit kommen. Du musst den Deckel früher zumachen.
Ja, das verstand ich schon auch, dass du das so siehst. Ich sage einfach, den Entstehung vom Goal oder von der Goal, es ist ein stehender Ball. Und stehende Ball kannst du immer...
Dreieckball, ja, das stimmt.
Das ist immer 50-50. Da kannst du ja auch wegverteidigen in dem Sinn. Ja, gerade wenn du 2-0 führst in St. Gallen. Ich finde, da hast du dann schon auch nochmal die Möglichkeit. Egal, wie sie zustande gekommen sind. Ja, das ist richtig, aber...
Hey, ich find, ja, der Vorwurf vom Deckel drauf machen, den wir jetzt in den letzten paar Spielen immer wieder mal können machen. Aber, also... Ich sehe es jetzt ehrlich gesagt nicht so, als hätte man das verpasst, weil für mich ist 2-0 der Deckel gesehen. Es ist fertig. Ich habe da mit einem Kollegen zusammen geschaut und der Kollege ist dazu, hat den Match nicht gesehen. Da haben wir gefragt, wie läuft es? Ja, der FCB hat das Ding eigentlich im Griff. Ah, jetzt haben sie gerade 2-0 gemacht. Dann haben wir gesagt, ah ja, da ist der Deckel drauf. Und ich habe gesagt, ja. Und dann muss ich auch ehrlich sagen, selbst wenn du da das eine noch fängst, wo du viel zu früh fängst, also irgendwie so keine Ahnung, also offensiv ist nicht das Problem, die schießen ja immer Goal. Klar können wir noch eins mehr machen und das hilft im Spiel und so, aber du kannst ja mit der Restverteidigung kannst du ja trotzdem das Spiel immer noch heimnehmen. Ich glaube auch konsequent gespielt, geht das Spiel 2-0 aus oder 2-1 und mit der letzten Aktion von St. Gallen, weil sie alles führen werfen. Aber also für mich, wenn der FCB defensiv ein bisschen souveräner ist, dann kommen aus den letzten drei Spielen, sind das 9 Punkte.
Also wer sicher auch gedacht hat, dass der Deckel drauf ist, ist der Fabio Celestini gesehen.
Hat es ja gesagt, ja. Oder,
ja, wo der Shaqiri rausnimmt.
Vielleicht okay.
Ja.
Also bei dem Kader, sorry, wenn der Cerda nochmal rausgeht, dann kannst du damit rechnen, dass das, was reinkommt, das auch über Zeit bringt.
So, also ist auch nicht so, dass irgendjemand, der von ihnen reingekommen ist, dann einen Fehler gemacht hat oder so. Ich meine, sie spielen jetzt gerade am Mittwoch wieder in Garusch. Kommen wir dann später mal dazu. Habe ich auch noch eine Frage.
Schon ein Telefon bekommen, wie wir für den Match gehen spielen, aber abgesagt.
Echt jetzt?
Wirklich?
Nein, sicher weiss ich nicht.
Das kommen wir nachher noch dazu. ich finde es jetzt auch nicht, also klar, ich würde, Shaqiri ist zu jedem Spielstand fähig, noch mehr zu machen und für den genialen Moment zu sorgen, aber ich finde das jetzt auch nicht vercoacht oder so, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also ich finde es halt noch sehr interessant, vor allem auch, wenn man die St. Gallen-Mannschaft anschaut, die Qualität hat in gewissen Bereichen, sich aber auch unglaublich schwierig tut, ihre Noten zu finden, was sich auch nicht einfach gemacht hat. Also der Enrico Maaßen, finde ich, hat sich überhaupt nicht einfach gemacht, dass er den Samé von Anfang an gebracht hat. Das hat meiner Meinung nach das Spiel von St. Gallen eher kaputt gemacht, als irgendwie, dass es geholfen hat.
Köbels Flügel.
Ja, Köbels Flügel. Du hast gerade gesehen, der, erstens ist in Form.
Formstärkste.
Das ist sau wichtig. Und zweitens einmal beraubst du deiner Mannschaft die Sicherheit, die sie gehabt in der Offensive. Und ich finde, das hast du massiv gesehen bei St. Gallen. St. Gallen hat für mich den Match nicht gewonnen mit der Qualität, sondern mit dem Momentum, das gehabt hat und mit Eigenfehlern vom Gegner. Für St. Gallen ist meiner Meinung nach nicht viel gekommen.
Wackelt da der Stuhl vom Trainer? Oder?
Ich has letzte Woche gesagt, du Bolas da.
aber nach so einem Resultat jetzt schon nicht.
Nein, aber... Also,
du bist schon länger ein bisschen, oder?
Ich finde einfach, St. Gallen hat unbestrittene Qualität. Du hast auch beim Witzig, ist jetzt die beste Match gesehen. Aber du siehst in zweiter Aktion, siehst du schon, was dort vorhanden ist. Ich meine, für den kommt der Mambimbi rein, der auch immer wieder mit der Form zu kämpfen hat, der aber auch Ansätze hat, die interessant können sein für einen gewissen Fußball, den St. Gallen auch spielt. Es wird mir alles zu unkonsequent durchgesetzt, ehrlich gesagt.
Etwas aus St. Gallen Sicht sehr Trauriges, was passiert ist, ist der Bettim Fasli, der zurückkommt, das erste Spiel von Anfang an gemacht hat und sich das Kreuzband reißt am anderen Knie.
So, bitte.
Also... Auch Geschichten, die der Fußball manchmal schreibt, das ist unglaublich unglücklich, schmerzhaft. Gerade er, wo ein St. Gallen dort ist, wo Identifikationsfigur ist, wo St. Gallen absolut auswendig kennt.
Wie kommst du nochmal zurück?
Also, ich kenne ihn ein bisschen. Er ist ein mentales Monster, der wird zurückkommen, der wird sich zurückkämpfen. An dieser Stelle kann ich auch sagen, ganz gute Besserung, gute Verheilung und ja, viel Glück weiterhin, dass das auch bald wieder gut kommt mit dem Knie. Aber ich traue es ihm absolut zu, dass er da wieder zurückkommt.
Das hoffen wir doch alle. Und mit dem gehen wir doch zum nächsten Match von dieser Runde. Und das ist Luzern gegen Sion. Luzern, wo eben, wie angesprochen, eins von diesen vier Teams ist jetzt, wo an der Tabellenspitze ist mit diesen 42 Punkten. Sion, wo quasi jetzt nach dem zwischenzeitlichen der Entlastung mit dem Sieg jetzt eigentlich wieder gefühlt im Down drin ist. Wie haben Sie den Match gesehen?
Also das ist die zweite Mannschaft das Wochenende, die nicht weiss, wie sie zu Punkt kommt, ehrlich gesagt.
Das ist fast noch das extremste Beispiel.
Ja. Hey, das so der Eigengoal habe ich auch noch nie gesehen. Shit, ey.
Hast du das Eigengoal gesehen? Ich meine, es war ein Traumgoal.
Beides.
Ja.
Kennen Sie noch Ups, die Pannenshow?
Ja, so hat es ausgesehen. Ja. Der Schritt, den er macht, ist so perfekt, dass der Ball genau so reingeht. Das könntest du nicht extra. Ey, ich bin... Ja, ich kann es fast nicht mit dem Wort fassen, aber Sion ist sicher der richtige Gegner für den Match, was Luzern angeht. Sion hat massive Probleme in der Offensive zu Goal kommen. Ich glaube, sie haben in allen Belangen die besseren Werke. Ich glaube, das Goalschussverhältnis in der ersten Halbzeit ist 11-2. Muss man sich mal vorstellen.
In der ersten Halbzeit
daheim. Aber eben, Sion ist offensiv, tut sich ein bisschen schwer. Und gleichzeitig, also ich muss schon sagen, ich habe das auch schon zwei, dreimal angedeutet, ich weiß nicht, würde mich wundern, wie ihr es seht, aber Mario Frick hat sich jetzt schon langsam ein bisschen damit abgefunden, dass man eine Mannschaft ist, die sich effektiv auf offensivs Nötigste beschränkt und probiert zu kontern mit den Möglichkeiten, die man hat. Die sind unbezweifelt vorhanden, aber jetzt muss ich vielleicht die Frage stellen, darf ich doch schon ein bisschen mehr erwarten von einem Heimspiel gegen eine Mannschaft, die jetzt ja, wo nicht da ankommt, um sich abschießen zu lassen, aber wo man darf einen klaren Heimsieg erwarten. Oder mindestens als Anspruch von einem ja, Tabellenführer.
Also geben wir Ihnen mal die ersten 20 Minuten, wo man sagen, okay, mit der Führung und so weiter. Aber alles andere danach, und mir ist es viel zu einfach, wenn du sagst, der Mario Frick hat sich damit abgefunden. Der Mario Frick ist der Verantwortliche unter der Woche, dass du auch dort, gehen wir wieder ins gleiche Thema wie bei den Frauen, Strukturen hast offensiv und einfach nur sagen, ja, hallo zusammen, wir sind in Luzern, wir spielen auf Konter. Das ist viel zu wenig. Also gerade bei einem Heimspiel gegen Sion erwarte ich da schon auch, dass da ein Spieler ist. Mit den Spielern, die du eigentlich zur Verfügung hast, mit diesen Werkzeugen, erwarte ich schon, dass da ein bisschen mehr zustande kommt. Also das darf ich jetzt schon so ansprechen und Also wirklich, dass sie den Match nicht gewinnt, ist grenzt an ein Wunder.
Es ist witzig, weil eigentlich so die letzten 2, 3, 4 Wochen gefühlt bin ich immer so ein bisschen der gewesen, wo zumindest 1, 2 Mal sicher so ein bisschen Luzern so ein bisschen als, also mein Gefühl nach dem Luzern-Match so schade gewesen, dass sie nicht das zeigen, was sie eigentlich können. Mittlerweile, jetzt noch vor dieser Folge, habe ich mir so gedacht, hey, die Luzern-Fans, sorry, also für so eine Saison.
Geile Saison für dich, ja.
Sie haben, glaube ich, 2 Punkte weniger wie in der ganzen letzten Saison. Und mittlerweile, es ist eine Woche vergangen, seit ich sie, glaube ein bisschen kritisiert habe, dass sie gegen spielstarke Teams hinter ihnen stehen. Aber ich meine, sie sind im Moment, sind sie neben Servet wahrscheinlich fast das konstanteste Team.
Für mich ein absoluter Imposter.
Aber jetzt musst du das mal vorstellen, das also, ist ja das, was wir vorher thematisiert haben. Aufgrund von dieser Konstellation mit den Punkten und der Tabelle ist Luzern profitiert absolut von dem.
Ja, das ist für mich auch ganz klar also, ein Nutznießer von dieser Situation. Die würden nie den Oberstoß
ausstehen. Also, aber sie sind es, oder? Und darum irgendwie, keine Ahnung, ich weiss jetzt nicht, ob irgendein Luzern-Fan würde sagen, Mario Frick, du musst etwas ändern.
Nein, der holt ja Punkte. Stand jetzt, holen sie ja die Punkte. Ja. Aber ich will schauen, wie lange noch.
Okay. Ich will vor allem schauen, wenn sie mal gegen jemanden gut spielt. Und ich meine, gut spielen, ich meine, das spielen sie jetzt seit ein paar Wochen, also seit einem Neujahr spielen sie das so. Ich würde es gerne sehen, wenn dann die offensiv starken Teams kommen, wenn sie mal dahinter liegen. Ich glaube, genau wegen dem wird das dann auch eher auf Platz 5 oder 6 enden. Ich auch aufgehoben bei der Bahn, aber ich glaube schon, das kann man sich nicht vorstellen.
Ich immer auch noch nicht, aber geil, schlussendlich eben Lausanne gegen GC unentschieden, FCB gewinnt in St. Gallen nicht. Klar, das sind jetzt keine Pflichtsiege, aber irgendwie so Luzern gewinnt ja dann halt einfach. Also ich will jetzt auch plötzlich kein Lobred auf Luzern halten, aber irgendwie so Woche für Woche habe ich das Gefühl, wir sagen so ein bisschen etwas Ähnliches, sie überzeugen jetzt spielerisch nicht unfassbar, aber die Heimsieg oder die Pflichtsieg holen sie eben schon. Aber ich würde jetzt auch noch nicht davor reden, dass sie da im Meisterkampf eine mega Rolle spielen. Aber also zufrieden mit der Saison werden sie definitiv sein.
Ich finde es einfach schade, weil du hast dort im Mittelfeld auch strategische Elemente mit einem Stankovic.
Ja, toller Spieler, ganz
wo
klar.
Wo von Inter Mailand gekommen ist, wo der Sohn ist von der Inter-Legende, wo du noch viel, viel mehr kannst einbinden in das Spiel mit Ball. Aber das ist subjektiv.
Ja, Pius Dorn war noch gesperrt gewesen. Das ist auch so ein Element, das den Luzern in der Regel gut tut. Das hat man sicher auch gemerkt. Aber ja, das Einzige, was ich finde, was bleibt in diesem Match, sind die 3 Punkte. Weil sonst, also, ja, ich sehe das nicht, dass Luzern mit diesem Rezept auf Tour kann oder wird Erfolg haben. Aber Stand jetzt stehen sie auf dem ersten Tabellenplatz, auf dem teilten, ja.
Punkt. Du hast noch ausholen.
Nein, ich muss schnell eben noch mal wegen Sion, ob das jetzt der Baum definitiv brennt oder der Stuhl definitiv wackelt.
Schwierig, also wahrscheinlich nächste Woche werden sie im Abstiegskampf sein, offiziell. Ich gehe davon aus, dass sie gegen FCB werden verlieren, auswärts. Hätte ja angezündet letzte Woche schon mit dem Interview. Also, ja, also dort mit dem Punkt an, zumindest aus Sicht vom Verein als auch vom Didier Dollar, wegen seinem Stuhl. Aber ich glaube, der Baum, der Böck hat er ja selber angezündet.
Eine kleine Randnotiz, er ist vor 10 Jahren der längste Trainer im Amt.
Stimmt. 304 Tage sind es, glaube ich, gestern gewesen und 305 sind
6
ist der Rekord, genau.
Ja, also, dann schließen wir den Match auch ab, gehen weiter zu IB Lugano. Da haben wir auch in meinem Interview nach dem Spiel noch gesehen, dass die 2 Taktikfüchse sich noch geäussert haben zu diesem Match. Wie haben die den Match gesehen?
Extrem ausgeglichen und umkämpft. Also ich finde, sie haben sich beide so ein bisschen neutralisiert und ich finde, es hat können auf beide Seiten kippen. Vielleicht sogar eher 52-48% auf Luganer Seite. Vielleicht noch ein bisschen klare Chancen gesehen, aber es ist... ja, es war ein Match, wo sicher auch viel Qualität auf dem Platz gestanden ist, was sich dann neutralisiert hat.
Also, mir hat wirklich das Taktik-Interview vom Contini oder die Aussage an der PK, die aufgekommen ist, sehr spannend gedacht. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin bei weitem, also wahrscheinlich sehr weit weg entfernt von einem Taktik-Fuchs, aber also, ist er bekannt für das, vielleicht als erstes, du hast unter ihm gespielt.
Das hast du doch wissen.
Nein, eigentlich hätte ich noch ein bisschen mehr sagen, aber das wäre rausgelaufen.
Gut, also ich habe das ja auch gesehen. Dann Taktikfuchs ist sicher mal ein bisschen mehr als nur defensiv. Taktikfuchs ist für mich, der das Spiel ohne Ball und mit Ball beherrscht und kontrolliert und das auch anpassen kann während dem Spiel. Das ist ein Taktikfuchs. Der Giorgio Contini hat das in diesem Spiel jetzt so gemacht, dass er aus der Defensive agiert hat und gewisse Anpassungen auch während dem Spiel gemacht hat. Weil Lugano sind die, die nominell mit einer Aufstellung aufs Feld sind. Und der Giorgio hat dann Anpassungen gemacht. Dann hat Lugano das verändert, hat der Giorgio Anpassungen gemacht. Also es ist nie so...
Reagiert quasi.
Ja, reagiert. Ja. Genau, das ist das richtige Wort. Aber eben, wie gesagt, für mich ist das ein bisschen mehr dann, als einfach nur aus der Defensive reagieren.
Also ich würde vielleicht auch noch mehr anschließen und sagen, der Gocidotti im Gegensatz zum Contini hat noch dazu ergänzt, dass sie es deutlich defensiver angetroffen haben als erwartet. Und das stützt also ein bisschen die Aussage, die Robin sagt. Ich glaube, das ist der Matchplan von IB. Lugano ja nicht in Führung gehen und ja nicht irgendwie in eine Position kommen, wo man dann offensiv irgendwie in die Bedrohung kommt. Ich glaube, wenn IB das Spiel kann gestalten aus einer Führung raus irgendwann, ist jetzt dann der Match nicht der Fall, dann sind sie gut. Aber ich glaube schon, IB hat schon ein Problem. Und das ist vielleicht die Erweiterung vom Taktikfuchs oder von dem, was der Robin meint. Ich glaube, IB hat dann schon auch noch ein Problem, gegen eine gute Mannschaft eine offensive Lösung zu finden.
Ja, und wenn du in der 60. den Virginius einwechselst, hast du für mich jetzt noch lange nicht offensiv etwas bewirkt. Du musst ihn ja dann auch in Position bringen vom Spiel her, wo du hast.
Ja, das ist genau das, was ich sehe. Oder Lugano tritt mit einer Dreierkette auf, spielt mit dem Papadopoulos am Anfang auf der rechten Seite. Die Aufstellung siehst, machst, denkst du etwas dabei, hat auch, ich habe eine Stunde zwischen Aufstellung und Match, um mir überlegen, wie die auch wirklich spielen. IB spielt mit dem Lacomi, dem Lauper und dem Ravelloson, also sicher im Zentrum ein bisschen fokussierter. Und
Lauper hat irgendwie 4 Matches nicht von Anfang an gespielt, also das ist dann schon eher ein defensives Statement.
Genau, und der Wechsel dann mit dem Golley für Lacomi und dem Virginius für Conte ist dann wieder im Spiel, oder? Und wenn das alles stimmt, was der Contini da in der Pressekonferenz gesagt hat, von wegen, ich habe dann das gemacht, dann hat der Cocidotti das gemacht, dann habe ich das gemacht. Also ich bin ja nicht naiv, ich weiß, dass Trainer während dem Spiel Anpassungen machen, aber muss man jetzt mal sagen, wenn das alles so gesehen ist, dann ist das Duell auch so von Trainer her, egal wie knapp das Spiel ist, schon an Contini gegangen.
Ja, also ein leises Resultat, dass du dann dort in den letzten 5 Minuten dann das Goal machst und den Match gewinnst. Das ist natürlich am Schluss zählen Punkte. Aber was vielleicht noch herausheben kannst, ist, dass er vielleicht nominell so aufgestellt ist von den Spielern her, dass du hast die Anpassung überhaupt können machen, ohne dass du Wechsel vollziehen musst. Das ist vielleicht das noch.
Aber, guter Punkt, ja.
Den Ball flach halten.
Da würde ich jetzt auch noch gerade einsteigen, weil ich finde, was man noch gesehen hat, ist, dass Lugano, habt ihr vielleicht mitbekommen, hat ja sich vor einer Woche vom Sportchef, vom einen von zwei, getrennt, vom Da Silva, relativ aus dem Nichts raus, aber eigentlich postwendend nach der Transferfensterphase. Und was mich jetzt dort noch dazu bringt, das zu sagen, ist halt, Lugano hat die halt nochmal einen qualitativ hochwertigen Stürmer, hat Lugano schon nicht geschadet. Und dort glaube ich, das ist jetzt gerade so ein Beispiel, oder? Ich glaube, dort hat IB immer noch vom Kader, der kann halt wirklich schon noch recht nachgelegt werden. Klar, das muss man auch super einsetzen und das hätte, so weit würde ich gehen, hätte Contini auf jeden Fall gemacht, aber das hätte jetzt vielleicht Lugano nicht geholfen in diesem Match. Weil sie haben doch auch noch einen Latenschuss für mich. Sind sie ein dicke zwingender gesehen, aber der Sieg in so einem engen Spiel ist auch nicht gestohlen, sondern hart erarbeitet und ja, das Momentum können auf ihre Seite ziehen.
Ja, und IB, eine Woche nachdem du, Walle, ja dich festgelegt hast, dass IB nicht mehr ins Meisterrennen wird eingreifen. In der Heimtabelle sind sie schon Erste.
Hast du das gesagt, oder?
Ja. Hey, verfolgst also, du uns Instagram nicht?
Nein, aber warte schon, dass sie eingreifen oder dass sie Meister werden?
Nein, ich habe gesagt, das Thema Meisterschaft ist gegessen.
Das heisst aber nicht, dass sie vielleicht noch eingreifen. Eingreifen können sie, aber ja, dass sie am Schluss Meister werden.
Ja, sicher, die werden auch irgendjemandem da vorne werden sie auf jeden Fall noch Punkte klauen. Das ist klar, aber also, da bleibe ich auch nach wie vor dabei. Das fehlt mir, wie eigentlich jeder Mannschaft, fehlt mir dort Konstanz, dass ich sehe, dass sie die Bohnen noch aufholen. Für das fehlen einfach die Bohnen. Qualität ist sicher genug, um eigentlich zum Meister zu werden, aber ich glaube, das holen sie nicht auf. Weil wie jede Mannschaft verlieren sie auch immer wieder mal oder lassen Punkte liegen.
Es wird einfach immer klarer, was fehlt. Es ist einfach wirklich die Auswärtsschwäche. Also, ich meine, auch dort wieder, sind wir wieder beim Haarraufen. Also, wenn du siehst, was die in dieser Rückrunde oder in diesem Jahr an Punkten verloren haben, ich meine, ein Punkt aus zwei Spielen gewinnt die. Gegen GC haben sie auch verloren oder unentschieden. Also auch 0-0. Mhm. 0-0 und in der Hinrunde auch verloren. Jetzt kommt wieder GC. Also, ich meine, wenn die plötzlich auswärts anfangen zu spielen. Aber ja, ich will da jetzt wirklich nicht meine Meinung auch jede Woche wechseln. Aber ich freue mich einfach auf
die Tabellensituation ist halt geschuldet, gell?
Ja, 5 Punkte noch. Und vielleicht als letztes von mir noch zu Lugano. Ich meine, nach so einem Spiel, wo du eben die Chance hast, dass du dann so ein einfaches Goal bekommst, den hat schon ewig laufen lässt.
Der macht weh. Ist bitter. Viel zu günstig gewesen.
Und jetzt kommt dann wieder Doppelbelastung, oder? Mit dem Göpp sogar dreifach Belastung. Ist Lugano noch im Göpp, ich glaube es.
Ja.
Aber du hast es aufgeschrieben.
Spiele gegen Sinner. Biel.
Spiele gegen Biel, ja. Also dreifach Belastung, weil die Spiele Achtelfinal, Konferenz gegen Celje, Slowenien. Ja, das ist sicher auch noch ein Punkt, wo man wo eine Rolle könnte spielen.
Ja, also wenn wir es ja gerade von Doppelbelastung haben, das ist ja nichts, was man im Berufsleben hat. Aber bevor wir jetzt da weitergehen und zu unserer letzten Matchwand einläuten, machen wir doch noch schnell eine kleine Werbepause, damit ihr auch wirklich dort gut aufgestellt sind. Unser heutiger Werbepartner ist die Personalvermittlung Das Team. Du bist auf der Suche nach einer temporären oder Festanstellung?
Dann ist Das Team für dich die richtige Adresse. Mit 27 Filialen in der ganzen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gehören sie zu den national führenden Stellenvermittlern.
Für mehr Informationen besuch doch gerne ihre Webseite unter www.team.jobs und find auch du schnell und einfach den passenden Job.
Hier sind wir wieder zum letzten Match Servet gegen Winterthur. In einem Spiel, wo ja, Servet, ich glaube zum dritten Mal hintereinander oder vierten Mal sogar als Sieger vom Platz geht. Ja, aber sich das auch ordentlich hat müssen erarbeiten. Es sind eins noch hinten gelegen gegen eine Winterthur, wo einmal mehr findet, so wie kann man gehen. Tapfer kämpft, aber ja, dann am Ende vom Tag ein bisschen zu viel Fehler macht auch wieder.
Ja, dort sind wir wieder bei dem, wie hast du es vorhin genannt, Abstiegsfunk. Also ich meine, Yverdon haben wir es schon gesagt, bei GC haben wir es schon gesagt, jetzt bewinnt die auch wieder den Teams dort unten, denen wird es einfach, die können einem einfach leid tun teilweise. Ich meine, eben Winti geht 1-0 in Führung, vorne ist noch der Penalty-Save, am Schluss fährst du halt die Stunde wieder zurück und bist noch weiter weg, aufgrund von dem Unentschieden von GC. Und ja, aber auch dort, ich meine, Winti hat noch keinen Auswärtssieg, keinen einzigen. Servet jetzt 3 Siege in Folge, das Momentum wieder auf ihrer Seite. Ja, schwierig. Schwierig für Winti und Servet ist plötzlich wieder voll dabei.
Du sprichst es an, es ist eigentlich mega viel für Winti gelaufen, wo auch in meinen Augen einen guten Match gemacht hat. Der Zufi, der in seinem 350. Superleague-Spiel noch ein Goal macht. Und am Schluss gehst du wirklich mit 0 Punkten heim. Mit einem unnötigen Ballverlust auch, der dort passiert vom Randy Schneider.
Ah, der macht weh. Also, es gibt schon ein, zwei in der Saison, die ein bisschen so sind.
Aber dann kannst du wenigstens sagen, okay, nimmst halt den Punkt mit, was auch nicht schlecht ist in Genf. Dann verlierst du den Ball dort im Zentrum, die Folgenaktion, nachher passiert es 2-1. Und ja, das war natürlich der Knickbruch dann gewesen.
Was ich aber schon auch noch muss sagen, wo bei Winti jetzt auch nicht so optimal war, ist der Remo Arnold macht auch zwei Böcke, die teuer sind. Also, verschuldet zwei Penaltys. Klar, beim 3-1 ist der Deckel wahrscheinlich noch drauf, ist noch ganz eine kleine Restchance. Aber auch beim 1-1 sieht er nicht gut aus.
Ist das ein klarer Penalty für dich?
Nicht unbedingt ganz, ganz klar, aber ich sage jetzt, er stellt sich nicht ganz geschickt an.
Und ja, ich glaube, er will ihn zuerst mit der Brust und dann merkt er, nein, der Ball ist zu hoch mit dem Kopf und dann vom Kopf geht er an die Hand. Aber
Das ist im Stand von 0-0, der Penalty. Ich habe gerade dort durcheinander.
Das ist halt das einfach ist jedes 0-0. Mal schlecht.
Das ist bei 0-0, da verschießt der Jeremy Giemann noch dann, hat immer noch kein Saisongoal, was ich übrigens nicht gewusst habe. Ja, das ist unlucky, aber das ist halt quasi die Bewegung, die bewertet wird als unnatürlich. Und Ja, wahrscheinlich, wirkt es nicht so, so auf mich, als würde es extra machen, aber es verändert halt die Spielsituation.
Ja, aber schon der Ball massiv. Landet ja trotzdem mit dem Gegner nachher.
Ja, ja, okay, ja. Aber also blöd gesagt, das ist ja bei der Regelauslegung vom Hans ist das ja eigentlich egal.
Ja, aber ja.
Sind wir wieder bei dieser Regel.
Ja, komm. Wirklich, ey. Lassen wir es lieber.
Okay, lassen wir das. Schlussendlich Fist und der Capino, der gut in Form ist. Und der muss in der Halbzeit raus. Und das ist genau also wieder etwas, oder? ja, dann kommt...
gut, wegen dem haben sie nicht verloren.
Nein, auch nicht.
Ja, aber das Goal, erste Goal ist auch mit Schuldig machen, gell? Also
beim ersten Goal habe ich das Gefühl, wir haben jetzt keine Goalie da unter uns, aber wenn du noch einen Zwischenschritt machst...
Das ist jetzt nicht der stärkste Kopfball
gewesen. Nein, ja, das Gefühl.
Vor allem die Position vom Kopfball ist wahnsinnig schwer, dass er überhaupt aufs Goal
kommt. Dass er einen Druck aufs Goal, ja, voll.
Guter Rumpf.
Du musst auch zuerst dran. Ja, was auch noch gut war bei Servet, ist, dass halt... Ja, der Happy für einmal wirklich ja, Qualität noch hätte können einwechseln und dass die zwei Joker gestochen haben in Form von Varela und Mondoi.
Denkst du, der Happy hätte gewechselt gemacht oder der Assistenztrainer?
Das ist jetzt wieder etwas, was wir im Reich der Mythen und Sagen nicht werden herausfinden. Aber einmal sind die Wechsel gemacht worden und ja, also ich glaube, overall hat halt Servet schon, und das muss man anerkennen, das wünschen wir uns eigentlich auch von dieser Mannschaft immer wieder, hat halt Qualität. Ich meine, Derek Coutté hat krank gefehlt, angeblich krank, und der Crivelli ist gesperrt gewesen. Das sind wichtige Spieler, und trotzdem haben sie es heimgebracht. Wie gesagt, es ist windig, aber ja, overall musst du dann den Match trotzdem gewinnen, vor allem auch so, wie es läuft. Ich finde eigentlich, auch Servet hat offensiv schon ein bisschen die feinere Klinge geführt, und mit dem Matchverlauf dann trotzdem noch auf das reagieren, ist trotzdem auch, klingt nicht jeder Mannschaft.
Vor allem einfach eben wirklich so die zweite Kette. Eben Kutesa, du hast glaub, wahrscheinlich gesagt, angeblich krank, weil er letzte Woche verletzt raus ist. Also Hauptsache, er ist nicht verletzt. Crivelli gesperrt, Gimeno eben erfolgslos eher. Aber mit dem Varela und dem Doi muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, zwei Spiele, die ich jetzt noch nicht so auf dem Radar gehabt habe. Wo das Spiel dann schlussendlich drüllen ja. Und das wäre jetzt die Wechsel gemacht hat, würde ich eure Meinungen gerne noch abholen, aber sonst...
ich weiß es nicht.
Also Robin, frag mich einfach. Wenn ich jetzt gerade nochmal so überlege, GC geht direkt ab, sagst du, und wenn die holt noch Bohnen auf GC auf. Es sind aber schon noch sechs Bohnen, glaube ich.
Ja, es sind aber auch noch genug Spiele.
Ja, das stimmt, aber einfach, dass ich das nochmal richtig...
Nein, ich lasse mich nicht von dieser Tabellensituation oben wie unten lasse ich mich nicht beeinflussen. Ich behalte meine Meinung.
Nein, ist ja völlig in Ordnung, aber ja, bin ich gespannt.
Ich meine, auch dort ist natürlich der Modus, wird dort auch ausgeführt, oder, unten. Dort ist ja jetzt doch ein bisschen mehr Lücke dazwischen, aber... Dort wird es auch nochmal zwischen allen drei, die ich persönlich jetzt im Abstiegskampf sehe, vielleicht bald Sion als vierte Mannschaft, aber es wird direkt Begegnungen hageln und das ist letztes Jahr auch nicht so gewesen. Da ist Stade Lausanne-Uschi, glaube ich, schon relativ weit weg gewesen. Da ist es nur noch ein Barrage gegangen. Aber auch dort...
Also Iverdon spielt dann am Wochenende gegen Luzern daheim und Luzern hat also auch schon verloren gegen... Also in dieser Saison hat er auch schon verloren gegen Iverdon. So, wenn, ja.
Ja, und in der Schützenwiese wird der Platz noch besser und dann schauen wir.
ja, gut. Nein, sind wir gespannt. Das ist sicher alles möglich. Till, auch wie du sagst, der Modus macht es möglich, dass natürlich die sich jetzt dann noch gegenseitig Punkte klauen. Das kann auch nochmal interessant werden. Aber ja, wir werden es sehen.
Und Downside vom Modus 2 von den 8 Teams, die irgendwie gefühlt innerhalb von 6 Punkten sind, für die ist die Saison dann halt einfach vorbei.
Ja.
Weil die können nur noch eingreifen in den Abstiegskampf, aber selber werden sie eh nichts damit zu tun haben. Aber ja, fokussieren wir uns aufs Gute. Es wird ganz oben mega spannend und es wird ganz unten mega spannend.
Super Modus.
und mit dem können wir auch noch schnell ein bisschen vorwärts schauen, weil zuerst kommt es jetzt geht's in den Schweizer Cup. Morgen zu oben schon mit Bellinzona gegen Lausanne und am Mittwoch mit Etoile Carouge gegen FCB und mit Biel gegen Lugano und der Vollständigkeit halber am Donnerstag dann sicher das attraktivste Spiel von den Vereinen her, FCZ gegen IB.
Sau losglück gehabt, FCZ und IB.
Ja, bitte, ja. Robin, du hast bis im Winter bei Etoile Carouge gespielt. Was kann der FCB erwarten, auswärts dort?
Merkst du es, dass das eine persönlich interessierte
Frage ist? Lohnt sich die Reise auf Garouge?
ich glaube schon. Garouge ist momentan nicht so in Form, wie sie das in der Vorrunde waren.
Wieso auch immer?
das will ich gar nicht auf mich beziehen. Es ist einfach so, dass dort ein bisschen ja, die gewünschten Resultate nicht so eintreffen. Und dass sie auch nicht mega torgefährlich sind momentan. Das spricht sicher für den FCB. Was gegen den FCB spricht, ist sicher Platzverhältnis. Also dort jetzt mich noch niemand gefragt, aber dort müssen sie sich gut überlegen, was sie für Schuhe anziehen und dass sie sich schon mal gut darauf einstellen, dass es nicht eine normale Kunststraße ist, wie man das bei IB zum Beispiel im Stadion hat.
Ist es Kunststraße?
Ist Kunststraße, grenzt aber an Beton. Und es ist sehr rutschig, es wird ein Oberspiel sein. Also das wird dann schon auch ein Vorteil für Garusch. Das kenne ich ja auch, weil ich dort auch das ein oder andere Heimspiel hatte. Aber ich glaube schon, dass der FCB sich dann wird durchsetzen, ob das nach 90 Minuten wird sein oder nach Verlängerung, das werden wir dann sehen. Aber Garusch ist momentan schwach, um jetzt einen FCB rauszukegeln.
Und letzte Frage, sorry. Du hast mir, glaube oder uns mal irgendetwas erzählt vom Trainer. Ist er der, der jetzt in so einem Spiel voll hinter rein steht oder stehen lässt oder doch angreift?
Nein, der wird seinen Prinzipien treu bleiben. Der wird seinen Fußball durchziehen, seine Prinzipien dort auf den Platz bringen und...
Die sind offensiv.
Die sind offensiv, die werden probieren, dominant zu spielen. Ob sie es dann auch schaffen gegen einen FCB, der sich taktisch auch vorbereiten wird, das werden wir dann auch sehen. Der Druck wird sicher auch noch mal ein bisschen höher sein vom Pressing. Dann wird es auch interessant, wie der ein oder andere Spieler dann auf das reagieren kann. Aber ich glaube nicht, dass Garusto wird gross etwas reissen.
Gut, merci für den kleinen Exkurs. Ich hoffe, der hat nicht noch mehr interessiert. Wenn sich die Favoriten durchsetzen, können wir uns dort aber auch auf spannende Halbfinals freuen, weil dann sind Lausanne, Basel, Lugano und ein Team von Zürich und IB dabei. Das sind sicher heisse Halbfinals, sind wir gespannt. Und am nächsten Wochenende, ja, dort ist der Spieltag auch wie immer vollpackt. Vinti gegen St. Gallen, FCB gegen Sion, Lausanne gegen Servette, Lugano gegen Zürich, Yverdon, Luzern, GC, IB. Jetzt wahrscheinlich das einzige direkt Duell vorne ist Lausanne, Servette. Sonst... Ja. Und wir wollen noch nicht vorgreifen, wir tippen ja dann auch noch nächste Woche.
Ganz genau, und dementsprechend ja, wäre es doch auch mal wieder interessant, dort die Standings
muss zu wissen. Muss ich wieder mal. Der Spieler war schon besser für mich.
Ja, haben wir wieder geärgert. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle den Deckel langsam drauf. Und ja, möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch fürs Teilnehmen. Robin, danke. Till, danke.
Merci dir, Wally.
Danke euch.
Und euch natürlich auch ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Hat uns wie immer gefreut. Habt eine gute Woche, bleibt frisch und habt euch Sorge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja,
früher.
Oh, stimmt. Stimmt, jetzt habe ich schon wieder fast vergessen. Wir hören uns nochmal die Woche.
Sie hat so gut gespoilert.
Nein, also in dem Fall bis in ein paar Tagen. Ja? Macht's gut.
Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create, geschrieben C-R-I-D, .online.